Es freut mich, dass wir unser Studium im Galaterbrief fortsetzen können. Und heute haben wir einen sehr interessanten Textabschnitt vor uns, den wir zunächst lesen wollen und dann im Einzelnen betrachten. Galater 2, Abvers 15. Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werk nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum. So glauben wir auch an Christum Jesum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzes Werke. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die da suchen, durch Christus gerecht zu werden, auch selbst Sünder erfunden werden, so wäre Christus ein Sündendiener. Das sei ferne. Wenn ich aber das, was ich zerbrochen habe, wiederum baue, so mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Ich bin aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf dass ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn so durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. In den Gemeinden Galatiens waren Menschen, nachdem Paulus ihnen das Evangelium verkündigt hatte, aufgetreten, die kamen und sagten, ihr müsst zu eurem Glauben noch gewisse Rituale, die von der Vergangenheit her stammen, mit einbauen. Ihr müsst euch beschneiden lassen und ihr müsst das Zeremonialgesetz halten, zumindest in Teilen, das, was am wichtigsten ist. Und Paulus möchte klar machen, dass das im Widerspruch ist zum Evangelium. Aber wieso ist es im Widerspruch zum Evangelium? Weil auch heute stehen doch gewisse Rituale im Vordergrund oder, wenn ich nicht besser gesagt, im Mittelpunkt des religiösen Lebens. Wieso glauben und nicht Rituale? Oder wo ist der Zusammenhang zwischen den beiden? Weil es ist für den Menschen immer leichter, wenn man ihm etwas Konkretes vor Augen gibt und sagt, tue das nach Schritt 1, nach Schritt 2, nach Schritt 3, dann das macht er leicht, das geht. Aber etwas, was zum Denken anregen muss, etwas, worüber er überlegen und selbst herausfinden, das fällt heute dem Geist des Menschen schwer, weil er durch die sündige Natur verändert ist und es mag, dass man ihm konkrete Dinge sagt und nicht Grundsätze, die sind zwar auch konkret, aber die muss jeder Einzelne wissen, wie er sie umsetzt. So, die Rechtfertigung durch den Glauben oder die Erlösung durch das Evangelium ist ein innerlicher, geistiger Prozess. Nicht ein äußerlicher. Gott hat immer nur versucht, mit den äußerlichen Dingen das, was innerlich verändert werden muss, zu veranschaulichen. Aber bis heute ist es nicht hindurchgesunken in der Christenheit, dass wir im Herzen eine Not haben und nicht in den äußerlichen Formen. Wir sollen nicht Symptome bekämpfen, sondern Ursache. Und die Ursache ist geistige Natur, die Folge ist körperliche Natur. Als Adam und Eva sündigte, war die Ursache eine Geistesentscheidung. Die Tat war eine körperliche. Und man kann die beiden natürlich nicht trennen voneinander, aber man kann gewisses Lippenzeugnis haben. Man kann gewisse Rituale äußerlich verbringen, vollziehen, die Beschneidung, den Opferdienst, während man das Innerliche gar nicht berührt. Deshalb müssen wir schauen, wo fängt das Ganze an. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, wir brauchen, wenn wir hier die Bibel verstehen wollen, um diesen Abschnitt, der so konzentriert ist und auseinandergerupft werden muss, damit wir ihn verstehen, wenn wir für die Interpretation dieses Abschnittes nicht ein festes, durch menschliches Denken unveränderbares Fundament haben, das heißt etwas Objektives, an dem mein Geist nicht rütteln kann, so wie ich es letztes Mal versucht habe, mit dem Metermaß zu zeigen. An dem kann mein Geist nichts rütteln. Er kann sich ihm beugen oder nicht, aber er kann ihn nicht verändern. Und um die Bibel zu verstehen, brauche ich ein objektives, durch menschliches Denken unveränderbares Fundament. Aber nun ist ja die Bibel sozusagen geschrieben in Worten und interpretationsfähig und geistige Natur. Wieso kann ich dann das, was geistig ist, auf ein Fundament bauen, das objektiv und absolut ist? Und das geht ganz leicht, wenn man weiß, die Dinge, die sich nie verändern. Wenn man vom Sichtbaren aufs Unsichtbare geht. Ich habe letztes Mal gesagt, es gibt zwei Dinge, die sich nie verändern. Und ich möchte heute noch ein drittes hinzufügen. Wenn man studiert das Wort Gottes, dann ist das so wie eine Entdeckungsreise. Und man entdeckt zunächst etwas. Und das ist ein Baustein, den tut man hin, der ist unrüttelbar, ist fest. Dann kommt ein anderer darüber, der ist genauso unrüttelbar und fest. Und dann studiert man weiter und man findet einen nächsten Stein, den tut man auf die beiden, der widerspricht sich zu nichts, sondern ergänzt das Bild, bis es ein Bau wird, das insgesamt wunderbar, schön, anschaulich und klar ist. So, das, was ich letztes Mal gesagt habe, ist mit diesem Bild veranschaulicht. Das, was Gott gemacht hat, das, wie Gott etwas zusammengebaut hat, wir nennen das Struktur, wir nennen das Bauart, ist unveränderbar. Wie Gott den Menschen körperlich und geistig und die Engel und alles, was er gebaut hat, in der Struktur nicht veränderbar ist, so können wir das verstehen. So, der Schöpfer legt fest, wie er etwas tut. Und wenn es dann festgelegt hat, dass es ineinander richtig funktioniert, dann ist das absolut und unveränderbar ein Bild für Gottes Wesen. Aber diese Struktur ist leblos. Sie braucht, um zu funktionieren, eine Gesetzmäßigkeit. Und wir haben gesehen, dass Gott das Gesetz ja gemacht hat als Kanal, um durch das Gesetz das hier zu steuern. Aber noch fehlt uns das dritte unveränderbare Element, und das ist die Energie oder die Liebe. Und die Liebe muss durchs Gesetz, das heißt, das Gesetz ist das Kanal, die festgelegte Struktur Gottes in Bewegung setzen, die Funktion möglich machen. Drei Dinge, die nicht veränderbar sind durch menschliches Denken. Weder die Struktur, der Aufbau des Körpers, den sehen wir, aber auch der Aufbau des Geistes, ist nicht veränderbar. Das Gesetz, wodurch die Kraft Gottes überall hinkommt und die Liebe Gottes, ist ebenso nicht veränderbar. Und ohne Kraft Gottes funktioniert sowieso nichts und kann nicht existieren. So, dieses ist ein festes, nicht veränderbares, objektives Fundament, das wir brauchen, um die Schrift zu verstehen. Und um das noch einmal durch ein anderes Bild deutlich zu machen, hier ist Gott, der Geist, der Ursprung aller Dinge, der durch sein Wort alles schafft. Aber sein Wort folgt einer Gesetzmäßigkeit. Der hat dieses Universum gegründet. Er hat es festgelegt in seiner Struktur. Der Mond kann sich nur so bewegen, wie er festgelegt ist. Die Sonne und der Planet und all diese Dinge sind nicht aus dieser Struktur herausnehmbar. Gott steuert dieses Universum durch sein Grundgesetz, das ich hier in drei Formen darstelle. Der Kanal ist blau, aber darin fließt das rote, wenn man so will, Blut. Darin fließt die Liebe Gottes, die von ihm ausgeht und erhält jedes einzelne Wesen dieses Universums. Alles ist von Gott abhängig. Wie bezieht sich das nun auf den Menschen? Ganz einfach. Der Mensch, Adam, wurde von Gott geschaffen. Seine Struktur wurde festgelegt, unveränderbar, klar und deutlich. Niemand kann daran was ändern, außer er zerstört. Er ist natürlich nur funktionsfähig im Rahmen des Gesetzes, wie Gott es gemacht hat, dass die Kraft Gottes zu ihm kommt. Und nun hat Gott es so gemacht, dass die physische Welt, ihr wird die Kraft gegeben, zugeführt, ohne Wahl, aber dem Geist des Menschen und allen Geistern, die Gott gemacht hat, die müssen selber durch eine einzige Tätigkeit, nämlich Vertrauen, die Kraft Gottes nehmen und sie dann weitergeben. Das ist die Grund, die Gesetzmäßigkeit. So, hier sehen wir es auf den Menschen bezogen, identisch wie auf das Universum auf die oder auf den Rest der Maschine. Das Fundament ist nicht verrückbar. Der Mensch, so wie ihn Gott gemacht hat, ist festgelegt in seinem Aufbau und in seiner Funktion. Er kann nur mit Liebe funktionieren. Und das ist erstaunlich, dass die Christenheit das nicht herausgefunden haben. Es ist erstaunlich, dass die christlichen Ärzte nicht wissen, dass die Liebe das ganze Ding Mensch steuert. Dass es um die Liebe geht, wenn es um Gesundheit des Körpers geht. Weil die Liebe kommt aus dem Herzen und der Körper wird über den Geist aus dem Herzen des Menschen gesteuert. Und wenn dort die Liebe fehlt, dann kann diese Maschine, dann kann dieses Wesen, diese Struktur, wie Gott sie gemacht hat, nicht richtig funktionieren. Wir haben alle verstanden, dass wir Sauerstoff und Wasser brauchen, dass das strukturell nicht veränderbar ist. Aber wir haben nicht verstanden, dass die Basis, auf dem, wodurch das Leben existiert, die Liebe Gottes ist und sein Wort. Deshalb können wir natürlich auch das Evangelium nicht verstehen. Deshalb können wir nicht verstehen, woher die Krankheit kommt. Weil wir haben nicht verstanden, dass der Mensch gemacht wurde, um mit Liebe zu funktionieren. Nichts kann dieses ersetzen. Wird er getrennt von der Quelle der Liebe, dann kann er nicht leben. Aber Gott hat den Geist nicht gemacht, dass Gott sich von ihm trennen kann. Und wir sagen nun, Gott kann alles, ja. Aber Gott hat den Geist so geschaffen, dass er ihn nicht steuern kann. Er kann ihm zusätzliche Dinge geben. Er kann ihn machen. Aber die Steuerung hat er dem Geist selbst übergeben. Das ist das Ebenbild Gottes. Der Geist steuert und kann nur alleine steuern. Deshalb hat ihn Gott gemacht, dass er allein abhängig ist von Gott. Das heißt, er muss nehmen durch Vertrauen. Anders wie geht's nicht. So hat Gott es so gemacht, solange ein Geist, also Gott, vertraut, holt er die Kraft Gottes, die Liebe, und alles ist wunderbar. Alles läuft perfekt. Weil der Mensch und das Wesen, das einen Geist hat, hat die Verantwortung bekommen zum Nehmen. Nicht Gott wurde gemacht, dass er uns füllt. Nein, er hat gesagt, ich bin für jeden zur Verfügung. Das Grundgesetz ist klar. Du kannst nur aus mir leben, aber du versorgst dich selbst aus mir. Körperlich geht das nicht. Der Körper muss immer versorgt werden. Er muss nehmen, um zu geben, ohne Wahl. Ein Geist hat keine Möglichkeit zu nehmen ohne Wahl. Er muss immer selber handeln zum Nehmen. Und da er nicht forciert werden kann und niemand für ihn etwas tun kann, muss immer er durch Vertrauen sich selbst bewegen, um Gottes Liebe aufzunehmen. Und so wurde der Mensch in den Test gelegt, und wir wissen, dass der Adam der Schlange verfällt, und nun wird das Wort Satans seine Orientierung. Und wir wollen jetzt sehen, was sich veränderte in ihm durch das Essen, durch das, den Gehorsam, durch das Misstrauen. Durch das Misstrauen, das Adam Gott gegenüber gebracht hat, verändert sich im Menschen etwas. Die Struktur kann sich nicht verändern, die Bauart kann sich nicht verändern, nur wie sie angewendet wird. Deshalb wird der Mensch jetzt aus einem Geschöpf selbst zum Schöpfer. Das ist die Veränderung. Er glaubt jetzt. Er ist jetzt nicht nur überzeugt, er ist überzeugt. Er ist Gott. Er glaubt komplett eine Lüge. Und das ist versinnbildet mit dem bösen Auge, wie Jesus es nennt. Sein Vertrauen hat sich verändert. Er vertraut in sich selbst, denkt er, während in der Realität er sich immer nach anderen Menschen orientiert. Die Motivation, die Struktur, wer ich bin, Vertrauen, Motivation, Aktion und so weiter, das hier, was ich hier links hingeschrieben habe, das verändert sich nicht. Das ist Struktur. Es verändert sich jetzt nur der Inhalt, womit es gefüllt war. Anstelle der Motivation der Liebe Gottes, Agape, kommt Stolz und Egoismus. Jetzt handle ich nicht mehr im Auftrage Gottes, jetzt handelt der Mensch im Auftrag des Satans. Die Aktion, die Gesetzmäßigkeit, nachdem er funktioniert hat, nehmen zu geben, sieht er jetzt nicht mehr. Er denkt, er gibt, um zu bekommen. Und lebt dadurch im Gesetz des Todes. Gewinn und Verlust bleiben, nur wie komme ich zum Gewinn, verändert sich. Gewinn ist nicht mehr geben, Gewinn ist jetzt bekommen. Verlust ist nicht mehr nicht geben oder behalten, sondern es ist jetzt nicht bekommen. Das Ziel aller Entscheidungen und dass Verlust vermieden werden muss, ist eingebaute Struktur. Das kann nicht verändert werden. Nur der Inhalt, was ist ein Gewinn oder wie komme ich zum Gewinn und wie komme ich zum Verlust, das wurde verändert. Damit hat der Mensch immer nur noch zwei Entscheidungen. Sie sind aber jetzt alle falsch. Und wenn er in eine Not kommt, kann er den Verlust nicht vermeiden. So, das ist eine innere Veränderung Adams. nicht seiner Struktur, sondern der Füllung, der Anwendung. Er ist quasi jetzt nicht mehr in der Lage, auf Gott zu vertrauen. Er ist jetzt getrennt von Gott. Damit kann er die Liebe Gottes nicht mehr holen. Also ist er verurteilt zum Sterben. Weil ohne Liebe Gottes kann sein Wesen, sein Geist nicht funktionieren. Er denkt jetzt, er ist die Quelle selbst. Das ist das, was innerhalb einer Millisekunde sich in Adam und Eva vollzog, als sie gesündigt haben. Der Verstand, der Wille blieb frei. Ich meine, frei von der Veränderung. Er ist ja gefangen, er tut ja das, was aus dem Herzen kommt. Aber er wurde nicht verändert. Adam war noch immer klug. Er hatte nur jetzt in seinem Innersten, in seinem Herzen, in der Bauzentrale, in der Zentrale, wo alles gesteuert wird, eine andere Richtung, einen anderen Inhalt. So, diese Veränderung im Geist des Adams und auch im Geist des Luzifers, die wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Sowohl Luzifer als auch Adam sündigen in derselben Art und Weise, weil ein Geist, Luzifer ist ein ganzer Geist, Adam hat nur, ist eine Seele und hat einen Geist, aber die Aktion ist immer von einem Geist ausgeführt und nicht vom Körper, nicht von der Materie, weil die kann nur Befehlen folgen. Beide trennen sich von Gott durch denselben Prozess, durch Misstrauen oder Unglauben. Luzifer meint, er brauche Gott nicht. Er denke, er könne aus sich selbst existieren. Adam wird verführt. Er vertraut dem klaren Wort Gottes nicht, sondern vertraut der Lüge. Denken, sie wird ihm was bringen. Dieses, was Luzifer und Adam tut, sie werden innerlich verändert. Der Inhalt der Struktur bekommt ein anderes Mittel, wenn man so will, zur Funktion, was natürlich nicht geht, nur Gottes Mittel geht, um zu funktionieren. Aber da sie selbst das machen müssen und sie jetzt überzeugt sind, sie sind Gott, können sie ja nicht mehr zurückkommen. Das, was in ihnen passiert ist, ist endgültig, ist nicht mehr rückgängig gemacht, kann man nicht mehr rückgängig machen. Gott kann nicht hinein und der Geist will auch nicht mehr weg, er will ja nicht mehr zu Gott, er braucht ja jetzt keinen, er lebt aus sich selbst. Und jetzt kommt die große Frage, deshalb erwähne ich das, wieso kann Adam erlöst werden, Luzifer und die gefallenen Engel jedoch nicht mehr? Beide sind unveränderbar. Wieso kann der eine erlöst werden und der andere nicht? Und ich denke, das wichtig ist, dass wir das verstehen. Gott hatte für Luzifer kein Mittel, um das Misstrauen aus ihm zu entfernen. Gott ist Liebe. Da jeder Geist von sich aus Gott vertrauen muss, muss das Vertrauen ja gewonnen werden, sollte es irgendwo verloren gegangen sein. Gott hat es ja so gemacht, dass das Vertrauen gar nicht in Frage gestellt wird. Der Mensch und Luzifer und die Engel und alle geschaffenen Wesen, die einen Geist haben, nehmen von Gott, so wie Gott es gemacht hat, sie vertrauen Gott automatisch. Sie sind sich nicht einmal bewusst des Prozesses, weil er läuft ja in ihrem Herzen ab. So, Gott hat die Alternative nicht geschaffen, ihm zu misstrauen. Das gab es nicht und das wird es nie geben, weil ich muss ja aus Gott leben, ich habe keine Wahl. Gott ist die einzige Quelle meines Lebens, weil nur er hat die Liebe, die mein Geist so dringend braucht. und für die ich um die Welt reise, für die der Mensch egal alles tut, weil es ist die antreibende Kraft unseres Lebens, die Liebe. Und alle geistigen Bedürfnisse im Pack, wenn ich sie so nehmen will, zusammengefasst mit dem Wort Liebe. Gott hat nur ein Mittel, um, wenn das Vertrauen verloren gegangen ist, den Menschen oder einen Geist, besser gesagt, wieder zu gewinnen. Nämlich er muss ihm noch mehr Liebe erweisen, damit der Geist sagt, aha, wenn das so ist, dann kann ich ja Gott vertrauen. Weil das Vertrauen kann immer nur aus einem Geist, aus freiwilliger Art gemacht werden. Auch wenn es obligatorisch ist, auch wenn Vertrauen nicht eine Alternative kennt, so wie ich, so wie Atmung keine Alternative kennt. Wenn ich nicht Sauerstoff einatme, um zu leben, dann sterbe ich. Aber ich kann freiwillig atmen. Nun, bei der Atmung geht es ja vielleicht nicht so sehr, aber beim Essen und beim Trinken, da geht es ganz klar. Ich kann freiwillig essen oder ich kann freiwillig aufhören zu essen. Aber ob ich dann lebe, wenn ich aufhöre zu essen, ist ganz klar nicht mehr gegeben. Nach einer gewissen Zeit bin ich tot. Aber die Abhängigkeit muss freiwillig ausgeübt werden, weil es gut ist. Das Essen schmeckt gut, also bin ich auch gern abhängig. Weil es macht ja Freude, es erfüllt einen. So, auf geistiger Ebene ist Gott Liebe. Und er kann nur durch seine Liebe das Vertrauen von jemandem wieder gewinnen. Und Gott hat lange mit Luzifer und den Engeln gerungen, hat ihm seine Liebe gezeigt. Und Luzifer und die gefallenen Engel entscheiden sich in voller Kenntnis der Liebe Gottes gegen Gott. Diese Entscheidung ist endgültig. Sie verändert nicht nur die Engel innerlich, sondern sie macht es auch Gott unmöglich, sie zu erlösen. Nehmen wir an, wir gehen dasselbe Schema durch wie das, was wir kennen für den Menschen. Christus, Gottes Sohn, eins mit Gott, wird ein Engel und übernimmt sozusagen die Natur des Engels und bewahrt den Glauben bis, ja, zum Tod sozusagen. Hätte das Satan beeindruckt? Hätte das die Engel beeindruckt? Nein, weil sie haben ja, ohne dass Gott je musste, so wie für uns, seine Liebe zu demonstrieren, sie die Liebe tagtäglich vor Augen gehabt. Sie lebten in völliger Gemeinschaft mit ihm. Es war kein Geheimnis, wie Gott ist für sie. Deshalb, als sie ihre endgültige Entscheidung trafen, im vollen Bewusstsein der Erkenntnis der Liebe Gottes und sich fürs Misstrauen entschlossen, war ihre Möglichkeit oder war Gottes Möglichkeit, ihr Vertrauen wiederzugewinnen, null und nichtig, weil er konnte und er hatte nur ein Mittel, hat er, um Vertrauen zu gewinnen, und das ist die Liebe. Deshalb hatte Gott kein Mittel mehr, als Satan und seine Engel hinausgestoßen worden waren aus dem Regierungszentrum Gottes und sie die Konsequenz ihres Handelns sahen. Die haben sie nämlich zu Gesicht nur bekommen, als sie endgültig sich von Gott trennten, von der Kraftquelle. Als sie endgültig ihrem Misstrauen Raum gaben Gott gegenüber. Als sie die Konsequenz sahen, kehrten sie zurück, weil keiner will ja ein Verlust sein. Keiner will, dass es einem schlechter geht. Menschen, es ist erstaunlich, bekehren sich, wenn es ihnen schlecht geht oder wenn sie eine Krankheit bekommen, dann kehren sie zu Gott. Aber ist es dann wirklich Liebe zu Gott? Oder einfach nur, ich will doch jetzt nicht alles verlieren. Ja, auch das mag sein, dass ich zu Gott komme, aber dennoch muss Gott auch diesen Egoismus, der mich dann zu ihm führt, entfernen aus meinem Herzen, weil es gibt nur eine Erlösung, wenn ich Gott vertraue, weil ich seine Liebe begegnet bin und ihn wirklich mag. So, Satan kommt zurück und bekehrt sich. Er sagt, ich will zurück. Bin ab jetzt gehorsam, ich unterstelle mich dir. Er weint, sie klagen, die Engel. Aber Gott kann sie nicht mehr zurücknehmen, weil ihr Misstrauen nicht mehr entfernt werden kann aus ihnen. Es gibt kein Mittel, um ihnen klarzumachen, dass sie missgetraut haben. Sie bekehren sich nur, weil sie die Folge nicht mögen. Und das mag keiner. Aber sie bekehren sich nicht, weil sie Gott lieben. Weil sie ihm vertrauen, dass er die Quelle ihres Lebens ist. Und wieso hat dann Adam eine Chance? Adam hat eine Chance, weil als er fiel, lebte nicht in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Er kannte genug von der Liebe Gottes, um nie zu essen. Er hatte genug, um Gott endgültig und immer zu vertrauen. Er wusste und kannte genug von Gott, um nicht zu fallen. Aber als er fiel, kannte er Gott nur so viel, wie ich hier im Bild gemalt habe, so viel. Deshalb gab es noch Raum. Dieses ist der Raum Gottes, um das Vertrauen des Menschen wieder zu gewinnen. Das ist die Erlösung durch den Glauben. Es geht immer um die Liebe. Und das vergessen wir bei der ganzen theoretischen, richterlichen Abhandlung unserer Erlösungstheorien. Vergessen wir, dass im Element es um nichts anderes geht, als um das Wesen, um die Liebe Gottes. Und das Vertrauen nur freiwillig Gott gegenüber sein kann, aus Überzeugung. So, weil Adam hier Gott noch nicht genug kannte, hatte Gott ein Mittel. Es war Raum, die Liebe. Wenn er das ganze Wesen Gottes sehen würde, wenn er erkennen würde, wie Gott wirklich ist, natürlich so weit der Mensch ihn selber verstehen kann, dann gäbe es für ihn eine Möglichkeit der Erlösung. Dann könnte in Christus die alte Natur, das, was nicht veränderbar ist, wegkommen und der Mensch könnte wiederhergestellt werden, wenn sein Vertrauen wieder gewonnen werden kann. Das ist so einfach, wie ich es nur darstellen kann, dass wir es verstehen. Es gibt Raum für den Menschen, dass er wiedergewonnen wird. Aber die einzige Möglichkeit, dass er erlöst wird, ist, wenn er Gott vertraut. Aber er braucht ja jetzt ein Mittel. Gott muss ihm vor Augen gestellt werden. Und er muss sein Inneres muss weg, sonst kann er ja Gott gar nicht vertrauen. So, es müssen zwei Dinge geschehen im Erlösungsplan. Die sündige Natur, die einen verhindert, Gott zu vertrauen, muss zur Seite gemacht werden. Und Gottes Liebe muss zur Schau gestellt werden, damit der Geist des Menschen, der Verstand, der Wille, der ja zwar mit betroffen ist, aber dennoch fähig ist, zu erkennen und zu richten, auch wenn er sein Herz noch nicht verändern kann. Aber im Verstand können wir die Liebe Gottes sehen. Im Verstand können wir, so wie der Paulus sagt in Römer 7, ich sehe, ich liebe, das Richtige zu tun, aber ich kann es im Herzen noch nicht tun, weil ich noch gefangen bin in Irrtum meiner sündige Natur. So, der Hauptpunkt ist der, das einzige Mittel, die einzige Lösung, dass wir erlöst werden können, ist die Liebe Gottes zu erkennen. Sie ist das Einzige, was uns wieder zum Leben führt. So schauen wir uns deshalb jetzt den Text an, nachdem wir diese Grundlagen gelegt haben. Gibt es einen Unterschied wirklich zwischen Juden und Heiden? Weil Paulus sagt hier, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Was meint er damit? Weil er nutzt das Wort Sünde einmal hier und dann nützt er es wieder in Vers 17, wo er sagt, sollen wir aber die da suchen, durch Christum gerecht zu werden und selbst Sünder erfunden werden, so wäre Christus ein Sündendiener. Das heißt also, wir sind nicht Sünder aus den Heiden. Aber was sind wir dann? Was meint er? Weil wenn wir nur die Worte nehmen, dann könnten wir sagen, naja, die Juden sind von vornherein keine Sünder. Und die Heiden, die Armen, die werden von vornherein mit einer sündigen Natur geboren. Was meint er damit? Weil schauen wir uns das an. Das sind die Juden und das sind die Heiden. Ich habe sie in unterschiedlicher Farbe gezeichnet, dass wir sehen, dass es einen Unterschied unter ihnen gibt. Äußerlich. Äußerlich wurden die Juden, dadurch, dass Abraham geglaubt hat, gewählt. Sie bekamen das Gesetz. Sie bekamen das Licht und sollten das Licht sein für die ganze Welt, um das Evangelium zu verkündigen. Sie waren sozusagen, sie haben nicht an die Götzen geglaubt und so weiter. Sie haben an den wahren Gott geglaubt. Das ist der Unterschied. Der ist äußerlich. Aber schauen wir uns den innerlichen Unterschied an. Sie haben doch denselben Irrtum geerbt, weil sie kommen ja beide aus Adam. Der Abraham ist Adams Kind und das Ham und Japhet oder wie sie alle sind, sind auch alle Adams Kinder, ob Heiden oder Juden. Wir sind alle aus derselben Quelle, aus demselben Leben. Und als Adam sündigte und wir aus seinem Leben, bekommt er diese Brille, den Irrtum über sich selbst, wie wir gesehen haben. Er denkt, er ist jetzt Gott und kann sich selbst vertrauen. Aber wie viele von den Juden und wie viele von den Heiden haben diesen Irrtum innerlich geerbt? Ist doch kein einziger verschont worden. Es geht gar nicht. Das ist Vererbung, das geht nicht. Innerlich gibt es keinen Unterschied zwischen Heiden und Juden. Sie beide können das Gesetz nicht halten. Sie beide sind getrennt von Gott. Und in Römer, wenn wir im nächsten Quartal einen Römerbrief studieren werden, werden wir sehen, dass das ganz deutlich zum Vorschein kommt. Kapitel 3 besonders sagt, alle haben wir gesündigt. Alle sind wir in derselben Not. Durch einen Menschen, Römer 5, ist der Irrtum in die Welt gekommen. Und da alle Menschen aus diesem Menschen herausstammen, dadurch vererben wir alle denselben Irrtum. Und brauchen wie viele von uns einen Erlöser? Alle natürlich. Alle. Deshalb schauen wir uns die üblichen Wege eines Menschen an, der geboren ist nach Adam. Alle Nachkommen Adams, du und ich, egal wer wir sind alle Gefangene Luzifers und haben keine Wahl. Bei unserer Geburt sind wir mit einer sündigen Natur ausgestattet. Das sieht man beim Kind, das will herrschen, das will beherrschen. Und wenn ich die Kinder betrachte, ja, sie haben eine Not, sie wollen Liebe. Aber sie wollen es durch Beherrschen erringen. Sie lassen nicht nach. Sie haben einen festen Willen und schreien. Und ja, ich schaute vor kurzem nur, wie der Vater vom Motorrad stieg und hatte sein Kind davor. Das war in Asien, wo man mit dem Motorrad das Kind vorne hält, die Frau saß hinten und dieses Mädchen war vielleicht 3, 5 Jahre alt und der Vater kommt, um mich zu verabschieden, war gerade, wo ich jetzt kürzlich in Asien war und dann fängt das Kind an zu weinen. Warum weint das Kind? Warum fängt es an und schreit? Es will nicht nur mit der Mutter auf dem Mutter, sondern es will in Vaters Arme sein. Ja, auch die Mutter war abgestiegen vom Motorrad und das Kind konnte dort schön weitersitzen, aber es wollte nicht. Und dann schreit es, es lässt keine Ruhe. Warum tut es das? Weil es bestimmen will. Es will sein Bedürfnis mit Gewalt holen. Und dann kann man demonstrieren am Kind, dass dort eine Herrschsucht ist. Ja, da ist noch keine Vernunft da. Das Bedürfnis ist zu stark und es muss jetzt mit dem Herzen, und im Herzen haben wir keine Vernunft, dort ist nur Funktion, erledigt werden. Und das Kind muss man beibringen über den Willen, über den Verstand, wie es durch Gottes Gnade sein Herzchen verändert und akzeptiert, dass der Vater mal etwas anders tut, wie das, was er selber will. So wir alle sind geboren, ob Juden, Griechen, Heiden, Schwarze, Weiße, Braune, was auch immer. Wir sind alle mit derselben sündigen Natur, mit demselben Herzen auf diese Welt gekommen. Und wir haben durch das Evangelium Christi, durch die Erbschaft, die er uns gibt, wir werden das sehen weiter im Text, bekommen wir eine Wahl. Durch Christum bekommen wir eine Wahl, aus dem Irrtum herauszukommen. Wir bekommen die Wahl, Gott zu vertrauen. Das alles. Und dann kann unser Irrtum Stück für Stück aus unserem Herzen abgebaut werden, bis es zur völligen Freiheit des Geistes kommt. Das heißt, zur völligen Vertrauen auf Gott. Das ist das Ziel. Christus, derjenige, der die Erlösung vollzog in sich selbst, musste ganz vertrauen. Er musste der Sünde widerstehen bis aufs Blut. Die sündige Natur konnte nur entfernt werden durch das Äußerste des Vertrauens. Es musste das äußerste Vertrauen entgegengebracht werden, damit das Übel, das Schwarze in uns verschwindet. Und Christus hat es für uns alle getan, damit wir es in uns alle durch ihn auch tun können. Das ist der wunderbare Kontext hier. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Aber nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das Kreuz verändert den Sinn meines Lebens. Und er sagt hier, wir kommen dahin noch, ich lebe für Gott. Ich lebe für Gott, nicht mehr für mich. Das ist das, was vollzogen werden muss im Menschen. Dann gibt es Menschen, die die Wahl bekommen, die das Evangelium hören, die auch den Weg mit ihm beginnen. Aber es ist ein Weg zu gehen, bis man ganz rein wird im Herzen. Und so wachsen sie, aber sie sind nicht gegründet auf den Boden und sie fallen. Und dann geht der Prozess umgekehrt weiter. Aus der Möglichkeit, die sie jetzt noch haben, dem Raum Gott zu vertrauen, wird der Raum Gott zu vertrauen immer kleiner, bis es unmöglich ist, Gott mehr zu vertrauen. Man ist dann völlig gefangen. Man ist dann in dem Zustand, wie Luzifer ist, wo Gott sein Mittel ausgeschöpft hat, damit er mein Vertrauen noch gewinnen kann. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie von Menschen, die bekommen die Wahl, aber sie nehmen sie nicht an. Sie verhärten sich Schritt für Schritt und der Raum der Wahl wird in ihnen immer geringer, bis sie auch zu dem Punkt kommen, dass egal, was Gott ihnen demonstrieren würde, egal, womit er käme, um ihnen seine Liebe zu zeigen, sie können es nicht mehr aufnehmen, weil sie werden davon nicht mehr berührt. Sie haben Gottes Liebe Schritt für Schritt abgelehnt. Gottes Liebe berührt sie nicht mehr. Also können sie nicht mehr zurück. Sie sind völlige Gefangene, so wie Luzifer und seine Engel, endgültig verloren. Das ist die Konsequenz. Dieses ist ein wiederhergestelltes Wesen, das das ewige Leben bekommt. Die anderen kommen zum ewigen Tod, zur Inexistenz. Mich hat sehr beeindruckt der Text 18 hier im Vers, im Kapitel 2, wo steht: Wenn ich aber das, so ich zerbrochen habe, wiederum baue, so mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Weil es steht ja hier in Vers 17, sollten wir aber die, die suchen, durch Christum gerecht zu werden, auch selbst als Sünder erfunden werden. Das heißt, der, der durch den Glauben gerecht wird, hört auf zu sündigen. Oder nicht? Werde ich erfunden als Sünder, deshalb nimmt er ja auch den Petrus und macht und weist ihn zurecht und sagt ihm, du tust Sünde. Weil du hast abgebaut das Alte. Und jetzt gehst du zurück. Warum bist du nicht der Wahrheit des Evangeliums? Wir werden diesen Termini eines Tages in einer Betrachtung ausführlich besprechen, weil der Paulus kommt und erwähnt ihn immer wieder, die Wahrheit des Evangeliums. Weil die ist eine, die ist absolut. Was ist es? Soll ich als Sünder erfunden werden, so ich gerecht geworden bin oder gerecht werde durch den Glauben? Das sei fern. Ich kann doch kein Sündendiener sein. Deshalb sagt er, das, was ich zerbrochen habe, so wenn ich aber das, was ich zerbrochen habe, wieder baue, so mache ich selbst zu einem Übertreter. Ich bin durch Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Die sündige Natur lebt für sich selbst, da lebt keiner für Gott. So, was ist das, was im Menschen zerbrochen werden muss und nie mehr aufgebaut und die Galater durch die Irrlehrer wieder aufbauen? Was auch am Petrus er zurechtweisen musste. Was ist das, was zerbrochen werden muss im Menschen? Es ist das blinde Auge, es ist die sündige Natur. Es gibt nur eine Sache, die im Menschen zerbrochen werden muss. Aber sie wird durch viele Bilder, fettes Opferlammes, Vorhaut des Herzens, der Irrtum oder Lüge, die Armut, die Blindheit, die Nacktheit, die Gefangenschaft, der Sauerteig, das böse Auge, die Finsternis, der alte Mensch, das Fleisch, das Ausgespiene oder der Kot, was auch immer, das alles beschreibt immer und dieselbe Situation. Das, was im Menschen kaputt ist, muss zerbrochen werden und ein für allemal. Ja, dadurch, dass es ein geistiger Prozess ist, kann es nicht durch ein einmaliges Kreuzigen am Kreuz geschehen. Es ist ein Prozess, wo der Paulus sagt, ich sterbe täglich. Bis wir dahin kommen, allen Irrtum aus unserem Herzen, alles, alle Vorhaut, alle Blindheit, alle Nacktheit zu entfernen. So, aber ich gehe hier doch weiter in einem Prozess des Wachstums und kehre nicht immer wieder zurück zum Alten. Ich werde doch das, was ich zerbrochen habe, nicht immer wieder aufbauen, sondern ich baue es sukzessive ab. Und das einzige Mittel, das ich dafür habe, ist das Kreuz. Das Kreuz ist das einzige Mittel, das wir haben, um dieses eine Problem zu entfernen. Ich habe dieses eine Problem, das wir haben, in vielen Bildern nochmal dargestellt, in einem anderen Bild. Das ist unsere sündige Natur. Und sie wird dargestellt in Fett des Opferlammes, in der Vorhaut des Herzens, im Irrtum, in der Blindheit, in dem durch den alten Menschen, durch die Gefangenschaft, durch den Sauerteig, durch die Armut, durch das Fleisch und durch das böse Auge. Es geht immer um dasselbe. Der Mensch hat nur ein Problem. Aber Gott versucht es ihm in vielen Bildern klarzumachen. Und durch das Kreuz muss es gekreuzigt werden. Und wir werden in den nächsten Stunden sehen, so viel Bilder er hat für das Zeigen der sündigen Natur, hat er auch für das Entfernen der sündigen Natur. Wir haben viele Bilder. Und Paulus nutzt einige davon, um sein Argument zu zeigen, dass Erlösung nur ein Weg ist, dass es nur übers Kreuz geht, dass es nur durch das Tod, der Tod des eigenen Ichs, und dann kann ich Gott wieder vertrauen. Solange diese Natur da ist, ist Vertrauen auf Gott nicht möglich. Deshalb, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, ist die Gnade Gottes. Gott hat die Gnade eingerichtet, weil Raum war. Unseren Verstand, unseren Geist im Verstand zu überzeugen, dass wir dann willig gehen und sagen, ja, ich will gekreuzigt sein, ich will von dieser Not wegkommen, ich möchte nicht mehr für mich selber leben. Ich saß am Tisch mit einer jungen Frau in diesen Tagen in Asien und sie hat viele Ausbildungen gemacht und man fragt sich dann manchmal, was will man jemanden fragen? Und ich habe kurz nachgedacht und dann kam mir der Gedanke, dass ich sie frage. Weil sie war im letzten Jahr ihrer Ausbildung und ich sagte, für wen willst du arbeiten, wenn du fertig bist? Für Gott oder für dich? Und sie antwortete und sagte, das ist eine gute Frage. Nein, ich habe gesagt, das ist die entscheidende Frage. Für wen lebst du? Paulus sagt hier ganz deutlich, ich bin aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Es geht doch um den Menschen, um seine Erlösung, nicht um Gottes Erlösung, wie so viele manchmal das nicht einordnen, was das bedeutet. Paulus ist derjenige, der sagt, sich als Beispiel gibt hier, ich brauche das Kreuz. Weil ohne Kreuz kann ich Gott nicht vertrauen. Aber ich komme auch zum Kreuz nur deshalb, weil im Verstand habe ich verstanden, welches der richtige Weg ist. Ich kann ihn nur im Herzen nicht gehen und deshalb habe ich das einzige Möglichkeit, das Kreuz. Deshalb erwähnt er das im Römerbrief in Kapitel 8, wo er sagt von Vers 3, denn dass dem Gesetz unmöglich war, sintem alles durchs Fleisch geschwächt war, das heißt, durchs Fleisch kann niemand Gott dienen, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches um der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch, das heißt, das hier verdammte der Sohn im Menschen. Auf das die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Der Text hier, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, hat mich natürlich viel beschäftigt und ich brauche dafür mehr Zeit und unsere Zeit ist vergangen und ich werde es in der nächsten Stunde versuchen, deutlich zu machen, aber schon der Text selbst sagt aus, dass das Gesetz nicht tot sein kann, dass das Gesetz nicht ans Kreuz geheftet wurde. Weil wenn es stimmt, was er hier sagt, dann zeigt es, dass er aufgrund des Gesetzes jetzt lebt. Das Gesetz muss verstanden werden im Zusammenhang mit dem Ganzen, wie ich es versucht habe, in dieser Betrachtung zu zeigen. Dann wissen wir, gekreuzigt werden muss nicht das Gesetz, nicht die Liebe Gottes, nein, Nur ein Ding muss weg aus unserem Herzen, damit wir wieder vertrauen können zu Gott und wieder von Gott leben, unser Geist erfüllt werden kann von der Liebe Gottes und wir den Ausdruck der Liebe Gottes leben, an Körper oder an Geist und Körper gesund werden. Das Gesetz, wenn Paulus durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben ist, dann kann das Gesetz nicht getötet werden. Aber das wollen wir ein bisschen auseinandernehmen und es verstehen. Auf jeden Fall ist eins klar. Es muss nicht das Gesetz verändert werden, dass ein Mensch erlöst wird. Nur der Mensch muss verändert werden, damit er erlöst wird. Auch das, hoffe ich, wird uns allen deutlich und bewusst. Paulus sagt hier, ich muss verändert werden. Ich kann nicht ein Sündiener erfunden werden. Ich bin gekreuzigt. Ich bin das Problem, nicht das Gesetz. Aber das Gesetz ist notwendig, dass ich erkenne meinen Zustand und dass ich erkenne, welches der einzige Ausweg ist, dass ich erlöst werden kann. Und wenn wir den Zusammenhang dann sehen werden, weil dieser Abschnitt kann man nicht in einer Stunde gründlich erklären, so dass er ein für alle Mal Licht ist und nie mehr angetastet wird. Ja, vertieft, aber nie mehr versucht, etwas zu erfinden darin, was dort nicht steht. So möge uns Gott helfen, zu verstehen, wir in uns selbst haben ein Problem. Ob wir Christen sind oder Heiden, Moslem oder Buddhisten, was auch immer wir für Glaubensrichtung haben. Wir haben alle dasselbe Problem und wir haben alle nur einen Weg der Erlösung und der ist durch das Wiedergewinnen, indem Gott unser Vertrauen wiedergewinnt und wir uns ihm anvertrauen. Und wir von ihm nehmen und willig sind zu sagen, ich muss verändert werden, aus mir muss etwas entfernt werden, nicht außerhalb von mir. Das Gesetz ist richtig, wahr und gut. Am Gesetz hat es nie irgendwo gehangen. Das Ganze hängt immer nur am Wesen des Menschen, der verändert werden muss. Ein Gesetz muss nicht gekreuzigt werden, es muss ein Mensch gekreuzigt werden. Deshalb sagt Paulus, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gekreuzigt. Und ich freue mich schon, wenn wir dieses klar und deutlich in ein paar Bildern vor Augen haben, so dass wir es verstehen, lieben und unser Vertrauen auf niemanden anderen setzen als auf Gott allein. Amen.